Video bleibt direkt so vom Gesicht, ja? Ja, die Latte hängt hoch. Schön in eurer Mitte zu sein, mal wieder hier in Mannheim. Ist ja für meine Frau und mich inzwischen fast die zweite Heimat, weil wir erst letzte Woche haben wir hier kurz Urlaub gemacht, wieder im Hotel Schneider, kann ich sehr empfehlen. Und erst recht schön, weil ja doch wir jetzt im Vergleich zum letzten Mal, als ich hier war, gepredigt habe, ich jetzt einige mehr kenne durch die Freizeit und freue mich auch, neue Gesichter oder ältere wiederzusehen und einfach neue Kontakte auch zu knüpfen. Sind sehr froh, dass wir hier sind. Wie schon gesagt wurde, ich bin Pastor in der Gemeinde, wo Schneiders vorher gewesen sind, in der Schweiz, obwohl ich eben aus Deutschland komme, aus der besten Stadt Niedersachsens, aus Einbeck, wo auch Silas herkommt. Er hat mich heute Morgen hat er mich etwa mit zwei neuen Einbecker Bockbier versorgt. So, da kann ja nichts mehr schief gehen. Hinterher noch grillen, heute Abend essen, fühle mich sehr wohl. Ich möchte gerne in dieser Predigt, finde auch dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, sehr passend. Es geht allein um dich, es liegt allein in deiner Hand. Und das ist auch so eigentlich das Thema, möchte mit einem Zitat starten, das den Hauptgedanken der Predigt sehr gut auf den Punkt bringt. Und zwar, das Zitat geht folgendermaßen: Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, sondern er ist der Regisseur. Ah, da sind einige froh, dass jetzt noch das irgendwie weiterging. Wir werden uns etwas näher am Beispiel von Moses anschauen, wie Gott ihn vorbereitet hat. Ich persönlich habe manchmal so das Bedenken, dass uns als Christen das Alte Testament flöten geht. Ist ja dann irgendwie oft so, dass man nur noch das Neue Testament hat und gut, es ist ja grundsätzlich kein Problem, wenn man es dann in das Alte auch irgendwie noch zu Hause auf dem Bücherschrank hat und liest. Und bei manchen Christen habe ich so den Eindruck, dass irgendwie alt bedeutet irgendwie altbacken oder es ist irgendwie abgelaufen, es ist ein Verfallsdatum, es ist nicht mehr so richtig, ist das Neue Testament, jetzt haben wir das Neue und das Alte. Ich glaube, dass da, wo das Neue Testament ein geistliches Prinzip beschreibt, liefert uns das Alte Testament oft konkrete Illustrationen. Im Neuen Testament wird eine geistliche Wahrheit beschrieben und eine praktische Veranschaulichung dafür. Für diese Wahrheit finden wir sehr oft im Alten Testament. Und ich glaube, dieses Prinzip und die Illustration dazu, das brauchen wir beides, genauso wie wir zwei Gehirnhälften haben. Da sagen wir auch nicht, oh, heute nur die rechte. Wir brauchen beides, damit der geistliche Groschen fällt. Und das zweite Buch Mose beginnt mit einer Erinnerung an die Josef-Geschichte, eine meiner Lieblingsstories aus dem Alten Testament. Wenn es darum geht, dass Gott der Regisseur ist, dann kannst du in dieser Geschichte einfach sehr, sehr fündig werden. Wo unter Gottes Regie Josef nach Ägypten vorausgeschickt wurde, damit das Volk Israel, und das waren damals nur 70 People, vor dem Hungertod bewahrt werden. Und dann heißt es in Exodus 1, Kapitel 1, Vers 7, die Söhne Israels aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Etwas salopper übersetzt könnte man sagen, sie haben sich vermehrt wie die Kanickel. Ich liebe das Wort hier, sie wimmelten. Und das war ein Ausdruck von einem Segen Gottes. Aber es gab jemanden, der hat das nicht so als Segen empfunden. Dieses Wachstum des Volkes, das wurde nämlich circa 200 Jahre nach Josef für den damaligen Pharao so sehr zur Bedrohung, dass er sie zuerst versklavte und dann in der zweiten Durchführung dann die Hebammen den Auftrag gab, die männlichen Kinder umzubringen. Und als die sich weigerten, hat er den Befehl erteilt, alle männlichen Kinder der Hebräer in den Nil zu schmeißen. Und dann lesen wir eine sehr kreative Variante des zivilen Ungehorsams, bei der nämlich die Familie von Mose dem Befehl zwar folgte, aber so, dass Mose dennoch am Leben blieb. Sie haben ihn zwar in den Nil geschmissen, aber es wurde ja nicht ausdrücklich verboten, dass man nicht ein kleines Rettungsboot dazu gebrauchen darf. Interessanterweise dasselbe Wort, was hier für dieses Körbchen benutzt wird, ist dasselbe Wort, was für die Arche Noah gebraucht wird. Es war also ein Mini-Rettungsboot, es war eine Mini-Arche, durch die Mose hier gerettet wurde. Und dann heißt es, eine Tochter des Pharaos findet das Kind und reagiert so, wie wir heute reagieren, wenn wir ein süßes Baby sehen. Also meistens. Wir sagen, oh, jö. Die Schweizer sagen, herzig. Jö. Und diese Frau kann praktisch sich diesem Baby gar nicht entziehen. Der Charme des Babys war einfach zu stark. Und dann sagt Miriam, die Schwester von Mose, ich hätte da rein zufällig eine Mutter, die gerade am Stillen ist. Der könnte ich das Kind in den ersten Jahren bringen. Und natürlich wusste jeder, was Sache ist. Also früher dachte ich immer so, oh, das ist geheimnisvoll. Auch die Tochter des Pharaos wusste natürlich, die war ja nicht bescheuert. Die wusste natürlich, was da war, was die Stunde geschlagen hatte und hat das einfach dann in ihre Obhut gebracht. Ich glaube auch, dass das Kind, das Mose dort viel länger war, als wir oft vermuten. Viele Kommentatoren sagen, zwischen 5 und 8 Jahren konnte Mose dort aufwachsen. Und erst als er so um diese Zeit war, kam er an den Hof des Pharaos und die Tochter des Pharaos zieht ihn auf. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus sagt, dass der Pharao keinen eigenen Sohn hatte und Mose deshalb als Thronnachfolger vorbereitet wurde. Und eine Stelle aus der Apostelgeschichte gibt einen interessanten Einblick in diese Zeit danach. Apostelgeschichte 7 lesen wir. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Also Mose wurde mächtig in Worten und Werken. Wir müssen uns klar machen, dass Ägypten damals die Hochburg, auch die intellektuelle Hochburg war. Da gab es Weisheiten, da gab es die Dinge, das war das Oxford oder das Heidelberg der damaligen Zeit. Mose hat Sprachen der Ägypter gelernt. Mit Sicherheit hat er Hieroglyphen gelernt zu lesen und auch zu schreiben, was sicherlich schon mal einige Jahre braucht, wenn man sich das heute anschaut. Er hat Medizin studiert, er hat Wissenschaften studiert, er hat Chemie studiert, Astronomie, Philosophie, Jura und auch Kriegstaktiken. Das war damals noch auf dem Programm. Ich weiß nicht, ob es das in Heidelberg gibt. Bin ich etwas enttäuscht in Heidelberg. Wir sind da extra hingepilgert. Auf TripAdvisor war noch ganz wichtig irgendwie Universitätsbibliothek. Das Hogwarts Deutschland. Jeder, der Bücher liebt, ein Muss. Und ich liebe Bücher und deswegen da hingepilgert. Ich frage, wo sind denn hier die Bücher?
Ja, seitdem hier umgebaut wurde, ist hier alles anders.
Und ich irgendwie so, ja, thanks TripAdvisor. Mose. Ein weiterer außerbiblischer Schreiber berichtet, dass Mose mit 30 Jahren die ägyptische Armee zu einem strahlenden Sieg gegen die Äthiopier geführt haben soll. Er war mächtig in Worten und Werken. Und dann, als er 40 Jahre alt war, geschieht Folgendes. Hier nochmal ein Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihnen niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder dorthin und sah zwei Hebräer miteinander streiten. Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Fragte Mose, den, der im Unrecht war. Der Mann erwiderte, was geht dich das an? Bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen wie gestern den Ägypter? Mose erschrak. Es ist also doch herausgekommen, dachte er. Als der Pharao von Moses Tat erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose flüchtete nach Midian. Dort machte er an einem Brunnen Rast. Nun, im Unterschied zu dem letzten Mose-Film, den vielleicht einige von euch gesehen haben, bin ich der Überzeugung, dass Mose wusste, dass er ein Hebräer war. Es war nicht irgendwie erst später, hat ihm das jemand gesteckt, sondern wenn es wirklich wahr ist, dass er erst später zwischen 5 und 8 Jahren war, dann hat er sich daran selber erinnert. Er ist jüdisch aufgewachsen, hat eine hebräische Identität gehabt. Ich glaube persönlich auch, dass er einen Ruf von Gott in seinem Herzen vernommen hatte. Er hatte eine Ahnung, was seine Bestimmung als Befreier angeht.
Ja. Die Haar.
Und so kam es eines Tages in seinem Herzen auf, nach seinem Volk zu sehen. Und dabei folgte er diesem Ruf aber auf eine völlig falsche Art und Weise und zu einem völlig falschen Zeitpunkt. Er meinte, er könnte aus eigener Kraft zum Befreier seines Volkes werden. Er war ja schließlich bestens ausgebildet, in Wort und Tat mächtig, wie wir gehört haben. Also er war der Überzeugung, wenn es irgendeinen Befreier gibt, dann bin ich das ja wohl. Aber diese fleischliche Haut-drauf-Aktion, diese Demonstration roher Gewalt kam bei seinem eigenen Volk nicht besonders gut an. Das war keine vertrauensbildende Maßnahme. Und den Tag später fragt der Hebräer ihn, was mischst du dich, verwöhntes Prinzchen, jetzt hier irgendwie ein? Wer hat dich zum Richter über uns gemacht? Willst du mit mir auch kurzen Prozess machen, wie mit dem Ägypter gestern? Und da dämmert es Moses, dass seine Tat aufgeflogen war und spätestens an diesem Punkt musste sich Mose entscheiden. Er hätte sich für Ägypten entscheiden können. Ich glaube, das wäre kein Problem gewesen. Ja, wenn du der Sohn des Pharao bist, dann wird ja auch so eine Tat, dass du mal jemanden da zur Strecke gebracht hast, dann wird dir das vergeben. Dann hätte er ein bisschen einen Schlag auf die Hand bekommen, aber es wäre kein Problem gewesen. Aber er entscheidet sich für das Volk Israel. Ägypten stand damals für Sicherheit, für Reichtum, für Ansehen, für Macht. Aber Mose entscheidet sich für Unsicherheit, für Armut, für Schmach und für Schwäche. Und das bedeutet, dass er alle Annehmlichkeiten und Privilegien Ägyptens verlieren würde und außerdem auf die Todesliste des Pharaos kommen würde. Mal wieder. Und Mose entscheidet sich für Gottes Volk, obwohl es ihm damals noch nicht mal klar war, dass die ihn überhaupt annehmen würden als Leiter. Da konnte er nicht mit Garantie von ausgehen. Und warum sich Mose so entschieden hat, wird uns in Hebräer 11 näher beschrieben. Das lesen wir jetzt nicht, diese Szene könnt ihr mal nachlesen. In Hebräer 11 wird uns gesagt, dass Gott Mose Glauben geschenkt hatte. Das war der Grund für diese menschlich eigentlich unverstehbare Entscheidung. Warum entscheidet er sich? Warum das Volk Israel? Echter Glaube ist eine neue Art zu sehen. Ist wie so eine 3D-Brille, ist eine neue Perspektive. Die Dinge sieht, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Sich mit diesem armen, versklavten Volk zu identifizieren, war letztendlich ein größerer Schatz als alle Schätze Ägyptens zusammen. So heißt es in Hebräer 11. Was Mose in seiner Entscheidung motivierte, war die Belohnung, die auf ihn wartete. Und ich glaube, wir brauchen auch immer wieder diesen Glauben, diese 3D-Brille, diese Sicht. Ich meine, mir persönlich, es ist eigentlich eine Ausnahme, wenn ich mal einen Sonntag nicht irgendwo im Gottesdienst bin. Die meisten von euch wahrscheinlich auch. Nur jetzt, als wir neulich Ferien hatten, dann war der Sonntag irgendwie frei und dann haben wir uns da irgendwie, war auch schönes Wetter und dann hatte ich so eine schwache Stunde. Da habe ich einfach gedacht, boah, das ist eigentlich auch ganz cool, so Sonntag frei. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, warum tust du dir das eigentlich immer so an? Warum hast du so einen bescheuerten Job gewählt? Warum bist du Pastor geworden? Und ich meine, wenn man schon ein paar Jahre so unterwegs ist, so im frommen Kuchen, dann weiß man ja, dass es da auch überall menschelt, dass auch eigentlich nur mit sehr viel mit Wasser gekocht wird, dass sehr oft das, was wir als Taube des Heiligen Geistes vermuten, eigentlich doch unser eigener Vogel manchmal ist. Das hat mal ein Pastor gesagt, wurde gefragt an so einer Konferenz, was er das letzte Jahr gelernt hat. Und dann hat er gesagt, was ich gelernt habe, ist Schafe beißen. Und ich wurde gebissen. Das war sein Resümee. Und auch in unserem Umgang miteinander, dass man sich doch immer wieder, es gibt doch so viele coole Sachen, die man machen könnte. Einfach so an einem Badesee irgendwie schmeißen oder irgendwie, was weiß ich, Motorrad fahren. Warum hockt man sich immer in so eine Kirche? Das ist ja doch irgendwie im Vergleich mit weltlichen Dingen nicht so der wahnsinnige Hit. Und auch hier, wir brauchen immer wieder diese Sicht Gottes, weil Jesus ist der, der Gemeinde baut. Und Jesus baut nichts anderes auf dieser Welt als die Gemeinde Jesu Christi. Das ist seine Braut. Und ich glaube, wenn wir diese Glaubensbrille aufhaben, die Glaubenssicht, dann sehen wir auch immer wieder, dass die Schätze, dass wir uns für das entscheiden, dass wir hier investieren in etwas, was ewig bleiben wird. Alles andere wird vergehen. Und im Vergleich zu all den Schätzen, die diese Welt anzubieten hat, es ist kein Vergleich zu dem, was wir finden, wenn wir uns für das Volk Gottes investieren und unser Leben dort hineingeben. Also ist das immer wieder nur ein schwacher Moment, den ich habe. Aber wenn ich, sobald ich einfach in das Wort Gottes schaue, weiß ich, jawohl, ich habe mich für das Richtige entschieden und werde in der Ewigkeit froh sein, dass ich nicht nur mit dem Motorrad durch die Gegend gecruist bin. Amen. Wenn man diese Kapitel, gerade das Buch Exodus, zweite Buch Mose, Kapitel aufmerksam liest, dann wird einem bewusst, dass Gott selbst derjenige ist, der von Anfang an Regie führt. Dass er das Skript für Moses Leben geschrieben hat, dass er hinter den Kulissen die Fäden gezogen hat. Das ist so fantastisch zu sehen. Und es war nämlich kein Zufall, dass genau der Fluss, der Mose umbringen sollte, zu dem Mittel wurde, durch das Mose gerettet wurde. Es war kein Zufall, dass die Tochter des Pharaos sich über dieses Baby erbarmte und Moses adoptierte und die ersten Jahre noch die eigene Mutter dafür bezahlt hat, dass sie ihr eigenes Kind aufzieht. Das ist super. Es war kein Zufall, welchen Namen sie dem Kind gegeben hat. Moses ist ein hebräischer und auch gleichzeitig ein ägyptischer Name. Es ist kein Zufall, dass Mose eine hebräische und gleichzeitig eine ägyptische Identität hatte. Beides war nämlich nötig, um der Retter zu werden, den Gott ausgesucht hatte. Wäre er kein Hebräer gewesen, hätte sein eigenes Volk ihn nie akzeptiert. Wäre er nicht am Hof des Pharao aufgewachsen, dann hätte er nie die Ausbildung und die Fähigkeiten erhalten, die notwendig waren, so ein Volk zu führen. Und selbst die Bedeutung des Namens ist kein Zufall. Sie nennt ihn Mose, weil sie ihn beim Schilf aus dem Wasser gezogen hat, so heißt es. Doch sein Name sagt mehr aus, als sie damals selbst verstehen konnte. Denn Mose selbst würde sein Volk am Schilfmeer aus dem Wasser ziehen und damit retten. Das war seine Bestimmung, sein Name war Programm. Und die Ironie ist, dass derjenige, der das Volk Gottes aus der Sklaverei Ägyptens retten würde, im Haus des Pharao aufwächst, von ihm selbst ausgebildet und bezahlt wurde. Ein genialer Geniestreich, ein Regiestreich. Was für ein Schachzug, das kann sich nur Gott ausdenken. Er ist der Regisseur. Gott ist souverän und schreibt das Drehbuch des Lebens. Und Gott benutzt sogar die schlimmsten Ereignisse und menschliche Versagen, um seinen Plan zu erfüllen. Wenn der Pharao nicht den Auftrag zum Kindermord gegeben hätte, dann wäre Mose nicht an den Hof des Pharao gekommen. Wenn Mose nicht den Ägypter erschlagen hätte, wäre er nie zu der Entscheidung für das Volk Israel gedrängt worden. Er wäre nicht geflohen, um die nächsten 40 Jahre in der Wüste zu landen, was auch wieder eine wichtige Voraussetzung und Vorbereitungszeit für Mose war, ohne die Gott ihn nicht hätte gebrauchen können. D.L. Moody hat das so zusammengefasst, diese verschiedenen 40 Jahre Abschnitte von Mose. Er hat gesagt, Mose hat die ersten 40 Jahre gedacht, dass er jemand war. Er hat die zweiten 40 Jahre damit verbracht zu lernen, dass er niemand war. Und er hat die dritten 40 Jahre entdeckt, was Gott mit einem Niemand erreichen kann. Später heißt es dann, dass Mose der demütigste Mensch auf der Erde war. Gut, man kann in Frage stellen, ob das so schlau ist, wenn man das selber schreibt. Dazu braucht es dann wahre Demut, um das einfach so zu skizzieren. Aber das war die Voraussetzung. Wer ein bisschen die Story kennt und auch das, was auf seinen Schultern immer wieder die Anschuldigungen und immer wieder das Gequengel von dem Volk, es brauchte eine unglaubliche Vorbereitung in seinem Herzen, damit er überhaupt zu diesem Leiter werden konnte. Und das geistliche Prinzip, das hier im Alten Testament illustriert wird, dass Gott der Regisseur ist, das wird im Neuen Testament so ausgedrückt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich lese es nochmal. Wir wissen aber, die Frage an dich ist, weißt du das auch? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, Griechisch steht hier, alle Dinge, zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was für eine Verheißung. Und hier wird behauptet, dass Gott nicht nur im Leben von Mose Regie führte, nicht nur auf seinen krummen Wegen gerade schrieb, nicht nur sein Minus in Plus verwandelte, sondern dass das für alle Kinder Gottes gilt. Okay, es ist wohl gemerkt eine Verheißung, die nicht jedem Menschen gilt, sondern denen, die Gott lieben. Ihr kommt in eurer Römer-Serie, kommt ihr sicherlich in einigen Wochen nochmal konkreter auf diesen Vers zu. Aber hiermit schon mal ein gewisser Vorgeschmack. Und so wie Gott Mose Glauben geschenkt hat, so tut er das auch heute noch. Er verändert unser Herz, schenkt uns eine neue Liebe zu ihm und er lässt uns den Unsichtbaren sehen, so wie es auch da in Hebräer 11 heißt. Im natürlichen Zustand sind wir blind und wir drehen uns nur um uns selbst und wollen unser Leben selber gestalten. Wir kreisen nur um uns selbst und brauchen ein Wunder, damit wir davon befreit werden, so wie wir gesungen haben. Das ist nur durch Gott möglich. Nur Gott allein kann dieses Wunder tun. Kein Mensch kann sich aus dieser eigenen Umlaufbahn herauskatapultieren. Wir brauchen eine Kraft, die größer ist, um uns wieder neu in eine Umlaufbahn um Gott herumzuführen. Der Mensch ist in sich selbst verkrümmt, hat Martin Luther gesagt. Er ist einfach so zusammengebeugt und er kann nicht das sehen, was über ihm ist. Er kann Gott nicht erkennen. Er kann Gott aus eigenem Antrieb nicht wirklich finden und sich an ihn klammern und ihm vertrauen. Aber Gott schenkt dieses Wunder auch heute noch, damit wir davon befreit werden können, von dieser Ich-Zentriertheit und Gott zum Mittelpunkt unseres Lebens machen können. Und wenn dieses Wunder geschieht, dann gilt diese Verheißung dir. Wenn du dieses Wunder erlebt hast in deinem Leben, und das muss nicht spektakulär gewesen sein, sondern du weißt einfach, ich liebe Gott. Und das ist der Beweis dafür, dass du von Gott berufen bist, von Gott erwählt wurdest, von Gott angesprochen wurdest. Sonst hättest du diese Liebe gar nicht in deinem Herzen. Dass er dir ein neues Herz geschenkt hat. Und die Ironie ist, dass erst dann, wenn wir aufhören, uns um uns selber zu drehen und Gott in den Mittelpunkt stellen, dass wir dann erst erleben, dass sich Gott in seiner Liebe plötzlich um uns dreht. Das ist die Ironie. Erst wenn wir aufhören, um uns um uns selber zu drehen, dann gestaltet Gott, dann nimmt Gott alles, was in unserem Leben ist. Leute, was für ein Zuspruch, was für eine Ermutigung. Egal, was in deinem Leben passiert, Gott kann all das nehmen und daraus etwas Gutes machen, aus seiner Sicht Gutes, auf die Ewigkeit hin ausgerichtet Gutes tun. Und alles, was uns geschieht und was uns widerfährt, das Gute und das Schlechte, Krisen, Krankheiten, Katastrophen, Verluste und sogar unser eigenes Versagen, das nimmt Gott und er webt daraus den Teppich unseres Lebens. Ich denke, ihr kennt dieses berühmte Bild von irgendeinem Teppich, den du nimmst. Ich glaube, Corrie ten Boom, die ist auch bei ihren, wenn sie durch die ganze Welt gereist ist, sie hatte immer ein Bild dabei von irgendwie so einem gestickten Etwas da. Und dann war die Rückseite von so einem gestickten Teil, das sieht immer total verworren aus. Da siehst du überhaupt nichts, da siehst du Chaos. Aber wenn du das Ding umdrehst, da war irgendwie so eine Krone draufgestickt vorne. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir in unserem Leben oftmals nur die Fäden sehen und die schwarzen und die weißen und irgendwie, und das sieht irgendwie nicht nach einem Bild aus. Erst spätestens Manchmal gibt uns Gott schon einen Blick hier, dass wir zurückschauen. Aber allerspätestens auf der anderen Seite wird dieses Bild umgedreht und wir werden erkennen und wir werden Gott preisen für dieses Bild, was er gewebt hat in unserem Leben. Alle Dinge dienen uns zum Guten, in einer anderen Übersetzung. Alle Dinge. Und auf ewige Sicht kann unser Leben nicht wirklich vermurkst werden. Das ist die Aussage. Auf ewige Sicht kann unser Leben nicht wirklich gegen die Wand gefahren werden, noch nicht einmal von uns selbst. Und natürlich, aus menschlicher Sicht, können wir ziemlich bescheuerte Entscheidungen treffen, können wir ziemlich viel kaputt machen. Aber wenn das höchste Ziel in unserem Leben ist, Gott zu kennen, das ist sehr wohl die Voraussetzung, dass wir das richtige Ziel definieren. Jesus sagt in Johannes 17, das ist das ewige Leben. Nicht gute Lebensumstände, nicht eine heile Ehe, nicht das und das und das und das, sondern das überfließende Leben, das Jesus definiert, ist, dich zu kennen und den, den du gesandt hast. Also Gott zu kennen ist das ultimative Ziel unseres Lebens. Christus ähnlich zu werden ist das ultimative Ziel unseres Lebens. Und diesem Ziel kann nichts im Wege stehen. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Gerade in schwierigen Zeiten, gerade in Katastrophen und in Krisen können wir Gott näher kommen und ihm so begegnen, wie wir das vorher noch nie gemacht haben. Und dass Gott souverän ist, dass er der Regisseur meines Lebensskriptes ist, diese Erkenntnis ist kostbarer als Gold. Und wenn wir diese Wahrheit so richtig verinnerlichen, wenn sie uns gepackt hat, dann gibt sie unserem Glauben eine Festigkeit, eine unerschütterliche Gewissheit, eine Sicherheit und hilft uns auch Leid und Verluste anders einzuordnen. Jemand, der nicht vom grünen Tisch, sondern auch mitten aus Herausforderungen und Leiden das erlebt hat, war Dietrich Bonhoeffer. Und er bringt diese Römer 8 Stelle folgendermaßen zusammen und fasst das für sich zusammen. Er sagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Super ausgedrückt. Und was für eine Ermutigung auch für uns in unserer Zeit, unseren Herausforderungen mit Problems everywhere. Ist ja doch in den letzten Jahren ein bisschen noch mal eine Schippe draufgelegt worden an Verunsicherungen, die kommen. Dass man denkt, das, was bisher so in Deutschland noch irgendwie halbwegs als sicher galt und irgendwie manche, gut, über Politik haben sich schon immer alle irgendwie aufgeregt, aber es ist ja doch irgendwie, es ist eine andere Ebene von Verunsicherung. Man hat wirklich den Eindruck, spätestens jetzt hat es jeder geschnallt, dass dann auch eine Bundeskanzlerin nicht mehr irgendwie alle Probleme dieser Welt lösen kann. Und ich glaube, so ein Zuspruch zu wissen, dass Gott der Regisseur ist unseres Lebens, dass da jemand ist, der auf dem Thron sitzt und der herrscht und regiert. Ich liebe das an dem Buch der Offenbarung. Ich vergleiche die Offenbarung gerne mit irgendwie diesem Bild, dass wie Johannes hat seinen Kopf durch die Wolkendecke durchgesteckt. Okay? Und wenn man im Flieger, ihr kennt das, wenn man irgendwie losfliegt und denkt so, boah, was für ein schlimmes Wetter hier, irgendwie voll neblig alles. Gibt es die Sonne überhaupt? Man zweifelt dann. Sonne, ich habe zwar gehört, dass sie da ist, aber gibt es sie überhaupt? Ist sie weg? Ist sie im Urlaub? Und dann geht man durch die Wolkendecke und auf einmal, da ist sie ja wieder. Und so ist auch das Buch der Offenbarung ist so aufgebaut, dass es letztendlich unten ist, drunter und drüber. Unten ist Leiden, es ist eine Ermutigung an Personen, die mitten als Märtyrer, die im Leiden stehen, die verfolgt werden. Und die sich fragen, Gott, wo bist du? Wo ist deine Kraft? Wo ist deine Gegenwart? Und dann wird Johannes hochgerufen und gesagt, komm her hoch zu mir. Und dann steckt er wie im Bild seinen Kopf durch diese Wolkendecke. Und was er sieht, ist, es alles in Ordnung. Gott sitzt auf dem Thron. Es läuft hier alles nach Plan. All is good, all is good. Und das brauchen wir auch immer wieder, diese Ermutigung, so wie Bonhoeffer das hier ausdrückt. In solchem Glauben, wenn wir das wirklich glauben, und es liegt ein riesiger Unterschied über dem, ja, das weiß ich irgendwie auch, das habe ich schon mal gehört, oder das ist einfach Teil von mir, ist eine Überzeugung. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen betet Paulus ständig zu Christen wohlgemerkt, dass die Augen ihres Herzens geöffnet werden, damit sie erkennen, dass Christus in ihnen lebt. Ja, hallo, der lebte schon immer in ihnen. Deswegen sind sie ja Christ. Aber sie sollten es erkennen. Sie sollten erkennen, dass die ganze Fülle Gottes in ihnen wohnt. Sie sollten erkennen, wer sie sind, was Gott mit ihnen getan hat, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist, wie überschwänglich groß seine Kraft und. Er betet das für Christen und ich bitte dich auch, bete das für dich selber, bete das für deine Geschwister, bete das für die Gemeinde. Was hat Mose wohl gedacht, als er in Midian am Brunnen saß? Wir wissen, der Brunnen ist dann der Ort, wo dann praktisch diesen zweiten 40 Jahre angefangen haben, diese Wüstenzeiterfahrung. Und er hat sicherlich gedacht an diesem Brunnen, jetzt habe ich es vermasselt. Ich kann nicht mehr zurück, jetzt ist irgendwie, überall hängt hier ein Bild von mir, wanted, Pharao sucht mich, wenn ich zurückkomme, werde ich den Kopf kürzer gemacht. Ich habe es vermasselt, game over. Und ich meine, tiefer konnte man als Sohn des Pharaos nicht fallen. Denn wer die Geschichte ein bisschen kennt, ist, was hat er denn für einen Beruf gehabt später, bitteschön? Er war Schafhirte. Und wir wissen aus dem ersten Buch Mose, als dann Josef und die runterkamen, wir wissen ganz genau, dass Schafhirte, Josef hat gesagt, bitte sagt nicht, dass ihr Schafhirte seid. Denn Schafhirten waren den Ägyptern ein Greuel. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, wir heute sagen ja, oh je, süß, herzlich Schaf. Und früher, die haben das einfach, das war wie Kakerlakenzüchter oder irgendwie was. Schafhirten. Und jetzt sitzt da der mächtige Mann, mächtig ausgebildet in Wort und Tat, der Sohn einer Gottheit, wie das damals dargestellt wurde. Und er sitzt jetzt Hunderten von bescheuerten Schafen gegenüber, die ihn angucken. Und den Schafen, denen war das völlig egal, dass er irgendwie Hieroglyphen schreiben konnte, dass er der Pharao war, das war ihm völlig egal. Und tiefer konnte man nicht sinken. Aber er konnte nicht wissen, dass seine Stunde noch kommen würde, dass der Regisseur noch den entscheidenden Schlussakt geschrieben hatte. Und das gilt auch für dein Leben, das gilt auch für mein Leben, dass erst dann vorbei ist, wenn der letzte Vorhang gefallen ist. Und vielleicht sitzt du auch gerade an so einem Brunnen in deinem Leben und leckst dir die Wunden und fragst dich, meine Güte, ich habe einfach einen gewaltigen Fehler getan. Ich habe irgendwie was vermasselt, da ist irgendwie der Zug abgefahren. Wie blöd kann man sein, was habe ich angestellt? Und du sitzt an diesem Brunnen und es wartet dich, ich verspreche dir auch nicht, dass es irgendwie nach einem Tag später kommt, komm nach vorne, Gebet und dann wird alles super. Das war bei Mose auch nicht der Fall. Aber in Moses Leben war noch eine gewaltige Zeit und hinterher konnte er das verstehen, dass diese Zeit wichtig war. Denn um dein Volk, um ein Befreier aus Gottes Perspektive zu sein, hat es zwar geholfen, ich habe ja gesagt, es war eine wichtige Voraussetzung, dass er hebräisch, dass er eben auch an dem Hof der Ägypter aufgewachsen ist, dass er dort irgendwelche Strategien und Taktiken gelernt hat. Nichts dagegen, dass wir etwas lernen. Aber der ganze Charakter, das Zentrale, diese geistliche Sicht, die geistliche Glaubensschau, die musste Gott noch in ihn hinein installieren. Die Wahrheit der Souveränität Gottes hat auch übrigens nichts mit einem Fatalismus zu tun. Fatalismus heißt so ein passives sich ergeben in ein starres, unpersönliches Schicksal. Ihr kennt den berühmten Song, Que sera, sera, whatever will be, und jetzt alle. Ja. Das ist nicht, was die Bibel unter Souveränität Gottes versteht. Es ist nicht passiv, zum einen, sondern es ist ein aktives Mitgestalten mit Gott. Und dieses ist kein blindes Schicksal, ist auch kein unpersönliches Schicksal, sondern es ist ein Ruhen, ein aktives Ruhen in dem Wissen, dass eine Person, die mir gegenübersteht, ein Gott, alles aus meinem Leben gestalten kann und in einer geheimnisvollen Art und Weise die Dinge voraussehen kann und so zusammenwebt, dass etwas dabei rauskommt. Das ist kein Fatalismus. Und manche Menschen denken das. Und die denken sofort, wenn man darüber spricht, dass Gott souverän ist, dass man sagt, ja, da kann man ja nichts mehr verändern und so weiter. Nein, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Diese Wahrheit wird auch nicht in der Bibel offenbart, dass Gott souverän ist, damit sich Theologen damit die Köpfe einhauen sollen. Manchmal hat man auch da so den Eindruck, ich war lang genug, habe Theologie studiert, und manchmal denkt man, meine Güte, das war irgendwie nur so eine Bibel, damit die Theologen jetzt irgendwie was einen Punkt haben, wo sie sich hin und her überlegen können und so weiter. Nee, das stimmt gar nicht. Du bist mehr vom Calvin und der andere, du bist so ein Arminius. Du bist doof. Und dann schießt man so Bibelstellen hintereinander. Hey, kennst du die schon? Und die so, nee, hast du die gehört? Und man merkt dann irgendwann, ich glaube, das hilft auch nicht, dass man sich die Bibelstellen um die Ohren schießt. Und es scheint, die ganze Kirchengeschichte ist es schon so gewesen, dass diese beiden Pole, diese beiden Unterschiede immer wieder nebeneinander standen. In der Bibel ist die Souveränität Gottes, diese Wahrheit wird als eine Quelle der Ermutigung genannt, gerade in schwierigen Zeiten. Und dennoch, gleichzeitig ist die Souveränität Gottes für viele Christen eine Wahrheit, die schwer verdaulich ist, die einigen echt quer im Magen liegt. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich sage Leuten immer, komm, stress dich selber nicht. Gib dir selber und gib Gott Zeit. Studier das Wort Gottes, bleib in seinem Wort. Und Jesus sagt, und ich werde dich in alle Wahrheit führen. Und letztendlich geht ja darum, dass die Bibel uns prägt und nicht unsere eigenen Vorstellungen oder unsere eigenen Vorlieben, ob uns das jetzt emotional passt oder nicht. Aber Gott gibt uns Zeit. Gott weiß, wie wir gestrickt sind. Ist auch jemand, eine ganz berühmte Persönlichkeit, die sehr viel Probleme hatte mit dieser Lehre der Souveränität Gottes, gerade wenn es in Zusammenhang geschieht mit Berufung, mit Vorhersehung, mit Erwählung und so weiter. Jonathan Edwards, wahrscheinlich einer der größten Theologen und Philosophen, den Amerika hervorgebracht hat, er sagt Folgendes: Seit meiner Kindheit war ich voller Vorbehalte gegenüber der Lehre von der Souveränität Gottes. In meinen Augen war das eine schreckliche Lehre. Aber in mir ist es zu einer wunderbaren Veränderung gekommen, was die Lehre von der Souveränität Gottes angeht, von jenem Tag bis zu diesem, sodass ich kaum jemals auch nur die Spur eines Vorbehaltes dagegen gefunden habe, im absoluten Sinne. Seitdem habe ich oft nicht nur eine Gewissheit, sondern eine freudige Gewissheit. Diese Lehre erscheint mir überaus wohlgefällig, licht und angenehm. Absolute Souveränität ist das, was ich Gott sehr gerne zuschreibe. Aber meine vorherige Überzeugung war ganz anders. Also auch hier ein gutes Beispiel von einer Person. Ich persönlich habe das nicht ganz so krass erlebt, aber ich habe das ähnlich erlebt. Von etwas, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich nicht richtig zusammenbringen oder das kann ich nicht richtig einordnen, das saß bei mir auch irgendwie quer und ich kann auch nicht behaupten, durch was es geschehen ist, aber habe einen Schwenk gemacht, da hat es irgendwie einen Schalter umgelegt in meinem Leben und ich wusste, jetzt ist von einem sehr menschenzentrierten Evangelium hat sich das verändert zu einem gottzentrierten Evangelium, dass ich wusste, Gott ist das Zentrum von allem, es geht um seine Herrlichkeit, es geht um seine Ehre und er ist derjenige, der die Geschicke lenkt. Er ist der erste Beweger. Und das war für mich jetzt nicht irgendwie ein Anstoß und sagte, das ist aber unfair und so weiter, sondern es ist eine Ermutigung. Und ich wünsche das jedem von euch, wenn du vielleicht auch an diesem Punkt stehst und sagst, da ist noch irgendwie was nicht richtig verdaut, gib dir Zeit, bleib in seinem Wort, lies gute Bücher darüber und Gott wird euch da hineinführen. Die Wahrheit, dass Gott souverän ist, bietet auch den besten Nährboden, um in unserem Leben etwas zu riskieren und mutige Schritte zu gehen. Okay? Das ist genau das Gegenteil von irgendwie Passivität, Kessera, Sera und irgendwie Cocktail und Hängematte. Sondern ist gerade mobilisiert uns, aktiv uns einzubringen in den Plan Gottes. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott letztendlich immer etwas Gutes aus allen unseren mutigen Entscheidungen und Risiken des Glaubens machen wird. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass selbst meine Fehler und mein Versagen Gottes übergeordneten Plan nicht boykottieren können und Gott selbst aus meinem Mist noch Dünger machen kann, dann werden wir anders leben können, gleichzeitig mehr aus einer Ruhe und gleichzeitig auch aktiver. Okay, ist beides gleichzeitig. Wir ruhen in uns selbst, wir ruhen in Gott, aber wir werden aktiv. Mose war ja letztendlich ein Vorläufer eines noch besseren Befreiers, auf den sein Leben hinweist. Auch Jesus war in der Wüste nicht 40 Jahre, sondern 40 Tage. Das war kein Zufall. Auch Jesus wurde wie Mose abgelehnt und wurde dadurch zum Retter. So wie Mose Hebräer und Ägypter zugleich war, um das Volk zu retten, so musste Jesus Mensch und Gott zugleich sein, um uns zu retten. Wie Mose, so hat auch Jesus die Rettung nicht durch eine Machtdemonstration seiner eigenen Stärke bewirkt, sondern indem er schwach wurde und im Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat. Als er am Kreuz hing, da konnte er Schmach und Schande erdulden, weil er im Glauben auf die Belohnung sah, so wie Mose. Das, was nach Sackgasse und einem furchtbaren Ende aussah, war eben doch nicht der letzte Akt, nämlich eine Auferstehung, die folgte noch. Und das scheinbare Versagen des Messias war die genialste Rettungsaktion aller Zeiten. Gott hat all das ganz genau geplant und hinter den Kulissen Regie geführt. Gott spielt in unserem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Ich möchte dich fragen, ob du diesen Gott, diesen Regisseur kennst. Und wenn du ihn kennst, dann soll das heute eine neue Erinnerung daran gewesen sein, dass er in deinem Leben die Dinge geplant hat, dass der jemand ist, der hinter den Kulissen die Fäden zieht. Das eine Ermutigung sein für dich, gerade auch in schwierigen Zeiten. Und wenn du diesen Regisseur noch nicht kennst, dann vertrau dich ihm an. Leg dein Leben in seine Hände. Ich kann dir nur empfehlen, es gibt keine bessere Entscheidung, die du in diesem Leben treffen kannst. Diesen Regisseur in deinem Leben wirklich wirken zur Wirkung kommen zu lassen. Und vielleicht bist du auch eine Person, die an diesem Brunnen sitzt, gerade in einem Einschnitt in deinem Leben, an einem Punkt, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll und wo du vielleicht auch nur die verschwommene Hinterseite siehst von diesem gestickten deines Lebens. Und ich möchte dich sehr ermutigen, auch heute, es gibt noch im Anschluss hier gleich Zeit, um für sich beten zu lassen. Das ist nicht nur für Kopfschmerzen gut, das ist auch gut. Wir brauchen Ermutigung. Das ganze Leben ist so, dass es uns runterzieht. Es ist so viel Entmutigung da. Und auch Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir uns ermutigen, wo wir einander zusprechen und wo wir das Positive in anderen sehen, wo wir Gottes Sicht über anderen Menschen aussprechen. Das ist Prophetie, nichts anderes. Wo wir letztendlich uns immer wieder ermutigen, unseren Kopf durch die Wolkendecke zu stecken, diese 3D-Brille Gottes aufzuhaben. Und ich lade dich herzlich ein, dafür zu beten. Ich glaube, wir werden jetzt auch noch einen Song zusammen singen. Und ich wünsche euch Gottes Segen.